Willkommen heißen und euch begrüßen. Ich möchte euch auch ganz herzlich danken für das entgegengebrachte Vertrauen, dass ich wieder hier eingeladen worden bin und hier sein darf. Ich möchte auch die Grüße weitergeben aus Hersbruck, aus der Heimatgemeinde, aus der ich komme, und da lassen euch ganz, ganz viele grüßen, auch aus Schwabach und viele bekannte Verwandte. Einen Namen möchte ich explizit erwähnen, das ist die Familie Stecher. Das ist sicherlich hier bekannt und die lassen euch auch alle ganz herzlich grüßen. Danke auch für das Lied, was wir gerade gehört haben, bis wir Jesus sehen werden in Herrlichkeit. Aber bis das geschieht, haben wir einen Auftrag als Christen hier auf dieser Welt, und ich habe mich die letzte Zeit mit dem ersten Geschichtsbuch der Geschichte befasst, mit dem ersten Geschichtsbuch, Kirchengeschichtsbuch der Geschichte, und das ist die Apostelgeschichte. Apostelgeschichte ist das erste Geschichtsbuch, und man hat ja, und ich muss ja ganz ehrlich sagen, man denkt sich immer so, ja, man kennt das alles, ja, so Apostelgeschichte 2, 42, ja, man leiert es so hinab, ja, sie blieben in der Lehre der Apostel, sie trafen sich zum Gebet, in Gemeinschaft, und ja, ist nichts Neues. Und ich habe mich damit beschäftigt und habe gemerkt, wow, steckt eine ganze Menge mehr drin als das, was man einfach nur meint. Ich möchte aber auch gleich dazu sagen, es ist nichts Neues, was ich heute sagen möchte, sondern ich möchte einfach nur das mitgeben, was mich selber, Studieren dieses Textes, was wir gleich lesen werden, selbst beschäftigt hat und mir neu aufgegangen ist. Das Thema heute Morgen lautet das Wesen der ersten Gemeinde. Das Wesen der ersten Gemeinde. Wesen beschreibt alle Charaktereigenschaften, die sich im Verhalten und Denken eines Menschen widerspiegeln. Wesen beschreibt alle Charaktereigenschaften, die sich im Verhalten und Denken eines Menschen widerspiegeln. Ich möchte euch dazu ein Beispiel geben. Der Herr hat uns mit 4 Kindern gesegnet. Wir haben 2 Jungs und 2 Mädchen. Und mit Erstaunen habe ich festgestellt, dass die Jungs gerne mit Autos spielen, gerne mit Traktoren spielen, gerne Ritterburgen bauen, gerne Indianer spielen, gerne sich mit der Polizeistation beschäftigen, aber auch Bagger zieht sie sehr gerne an, sie spielen gerne Lego und spielen natürlich auch Fußball. Auf der anderen Seite habe ich feststellen dürfen, dass meine Mädels gerne mit Puppen spielen und mit Puppenwagen und mit Barbie. Und sie schminken sich gerne und kämmen sich gerne die Haare. Sie malen gerne und basteln gerne und spielen auch viel mit der Spielküche. Und eins darf nicht fehlen, fanatische Liebe in Pferde. Haben so ein Mädchen an sich, habe ich so festgestellt, und ich habe festgestellt, das sind natürliche Charaktereigenschaften. Also ich habe das meinen Jungs nicht beigebracht, ihr müsst mit Autos spielen. Und dem Mädchen habe ich auch nicht gesagt, ihr müsst die Puppe zur Hand nehmen, sondern das haben sie automatisch gemacht. Also ist das keine besondere Feststellung, sondern diese Charaktereigenschaften, dieser Wesenszug, das, so wie sie sich verhalten, das ist ganz natürlich. Das entspricht dem Wesen eines Jungen oder eines Mädchen. Und das ist heute Morgen die Frage, was ist das Wesen der ersten Gemeinde? Was ist das ganz Natürliche, wenn jemand Christ wird? Wie verhält sich die erste Gemeinde? Es ist nichts Außergewöhnliches. Das, was wir uns heute anschauen werden, ist ganz natürlich. So wie Kinder, so wie Jungs mit Autos spielen und Mädchen mit Puppe, so ist das ganz natürliche Wesen eines Christen oder einer Gemeinde die Punkte, die wir uns nachher anschauen werden. Und dazu dürft ihr gerne Gottes Wort aufschlagen in Apostelgeschichte Kapitel 2. Da wollen wir die Verse 37 bis 47 lesen. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 37 bis 47. Dort heißt es: Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und zu den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen nun, die bereitwillig sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter, Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Soweit Gottes Wort. Ich möchte zu Beginn ein paar Feststellungen mit euch teilen, ein paar Feststellungen bezüglich des Textzusammenhanges, den Kontextes, den wir hier einfach finden und einfach darauf aufmerksam achten sollten. Diese Verse, die wir hier vor uns haben, sind keine vollständige Lehre über die Gemeinde. Das ist keine vollständige Lehre über die Gemeinde. Das ist der Beginn der Gemeinde. Und ihr wisst es sicherlich, Paulus und auch Petrus später in seinen Briefen entfalten die Lehre der Gemeinde noch weiter und fügen noch Dinge hinzu. Aber das ist nur der Anfang, das ist nur der Kern. Es ist keine vollständige Lehre, die wir hier vor uns haben. Das Zweite, worauf wir achten sollten, dass so gut auch alles klingt in diesen Versen, so schön das auch alles ist, diese erste Gemeinde, die von den Aposteln persönlich gegründet wird, ist keine perfekte Gemeinde. Es gibt keine perfekte Gemeinde. Nicht mal die erste Gemeinde, die die Apostel gegründet haben, ist perfekt. Und gerade in den nächsten Kapiteln sehen wir, dass die Gemeinde nicht perfekt ist, dass die Gemeinde Fehler hatte, obwohl die Apostel diese Gemeinde gegründet haben. Wir können und sollen die Gemeinde, die uns hier vorgestellt wird, nicht kopieren. Damals stand die Gemeinde am Anfang der Kirchengeschichte. Das war die erste Gemeinde. Heute stehen wir zeitlich gesehen am Ende der Kirchengeschichte. Es sind über 2000 Jahre Christentum ins Land gegangen. Dinge haben sich verändert und wie gesagt, Paulus hat die Lehre der Gemeinde weit entfaltet und wir haben andere Aufgaben und andere Dinge noch zu beobachten, zu tun und zu machen, was damals die erste Gemeinde getan hat. Der Kontext der ersten Gemeinde ist eine ganz andere, wie wir sie heute erleben. Aber das Wesen und der innerste Kern, die Charaktereigenschaften, haben sich nicht verändert. Das, was damals für die ersten Christen galt, für die erste Gemeinde galt, das gilt auch für uns heute in gleicher Art und Weise. Nicht der Auftrag, die Umstände haben sich verändert, aber der Kern, der Wesen ist gleich geblieben. Und so sehen wir, dass ein Christ eine ganz persönliche Beziehung zu Gott braucht. Eine Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Und das ist auch das, was wir hier festhalten müssen. Im Vers 37 sehen wir, dass Petrus zu dieser Volksmenge predigt. Und diese Botschaft vom Evangelium, diese Botschaft von Jesus verkündigt. Und im Vers 37 sehen wir die Reaktion, das Volk, es drang ihnen durchs Herz diese Botschaft und sie fragen Petrus und die Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus sagt, jeder von euch lasse sich taufen. Jeder von euch soll Buße tun. Also das ist das Erste und dort beginnt es, wenn jemand Christ wird. Er braucht eine persönliche Beziehung zu Gott. Das ist der Anfang, das ist der Startpunkt. Und wir sehen es hier, so heißt es, es drang ihnen durchs Herz die Botschaft vom Evangelium, dass sie Sünder sind, dass sie Rettung brauchen durch Jesus Christus. Petrus ruft sie auf, tut Buße, ändert eure Einstellung. Und das muss auch heute immer wieder verkündigt werden als Grundlage, wenn du keinen Frieden mit Gott hast, dann musst du umkehren. Dann musst du Jesus als deinen Retter annehmen. Dein ganzes Scheitern in deinem Leben, die ganze Auswirkung der Sünde in deinem Leben, Unfriede, dort, wo es da ist, das rührt alles von der Sünde her. Und da brauchen wir Jesus, der uns verändert. Und diese Menschen hat diese Botschaft von Jesus wirklich ins Herz getroffen. Und ich frage dich heute Morgen, ob dich diese Botschaft von Jesus, dass es nur einen einzigen Weg gibt, eine einzige Möglichkeit, dass du aus deiner Schuld, aus deinem Versagen rauskommst, das ist Jesus Christus. Und ich hoffe, dass sich diese Botschaft schon einmal ins Herz getroffen hat. Dass du das erlebt hast, dass du dieses persönliche erlebt hast, dass du Jesus Christus kennengelernt hast als dein Retter und Heiland. Und wir merken bei diesen Christen, bei diesen ersten Christen, dass ihr christlicher Glaube die zentrale Rolle in ihrem Leben spielte. Er war der beherrschende Faktor ihres Lebens. Er bedeutete ihnen alles. Christsein ist nichts, was unserem Leben irgendwie hinzugefügt ist. Es ist nicht so, dass die wesentliche Richtung unseres Lebens den gleichen Lauf nimmt wie bei Menschen in der Welt, mit dem kleinen Zusatz, dass wir Christen sind, dass wir irgend Jesus noch irgendwie hinzugepackt haben, dass wir unter der Woche leben wie alle gottlosen Menschen auf dieser Welt, aber sonntags gehen wir noch in die Gemeinde. So der kleine Nothaken, so der Ersatzreifen Jesus Christus, dass wir uns ja auch ja sicher sind, dass wir in den Himmel kommen, dass wir vielleicht im Umfeld unserer Familie oder in der Gemeinde oder Bekanntschaft, die wir kennen, oder vielleicht auch unseren Eltern gegenüber nicht als ganz gottlos dastehen. Irgendwie braucht man das noch. Und wir sehen, dass das bei diesen Christen, bei diesen ersten Christen nicht der Fall war. Dieser Jesus, das war nicht irgendwie so ein Anhängsel zu ihrem Leben hinzu, sondern wir sehen, dass sich ihre Lebensrichtung komplett geändert hat. Es war nicht ein Zusatz. Und was bei uns in diesen Leuten in der Apostelgeschichte besonders auffällt, dass sich ihre Sichtweise völlig verändert worden ist. Sie wurden von etwas völlig Neuem beherrscht. Diese Leute sind zum Glauben gekommen. Und wisst ihr was? Diese Leute, diese 3000, die damals auf die Predigt von Petrus zum Glauben gekommen sind, das war der Mob, das waren die Leute, die paar Wochen zuvor in Jerusalem geschrien haben, hinweg mit ihm, kreuzige ihn. Wir wollen diesen Jesus nicht. Das waren die Menschen, die Jesus verworfen haben, die Jesus nicht haben wollten. Und diese Menschen, dieser Mob, der damals durch die Straßen von Jerusalem gezogen ist, diese Leute kommen jetzt zum Glauben. Und vor ein paar Wochen haben sie Jesus verworfen, aber jetzt sehen wir, dass sie sich Jesus unterwerfen. Und sie hatten sich vollkommen verändert. Vor kurzem haben sie Jesus verworfen, nun unterwerfen sie sich Christus. Und nun gehören sie zu diesen Jüngern, zu diesen Anhängern von diesem Jesus aus Galiläa. Und das war keine äußerliche Veränderung. Das war nicht nur einfach ein Zusatz zu ihrem Leben, sondern das war eine völlig veränderte Einstellung. Das war eine radikale, tiefe Veränderung. Und wir sehen das auch, was jetzt hier geschieht. Sie waren bereit, jedes Risiko einzugehen und mit den Leuten zusammen zu sein, die sie vorher verabscheut hatten. Sie wussten, dass es gefährlich war, zu dieser Gruppe von Jesus-Anhängern zu gehören, da doch ein paar Wochen zuvor ihr Anführer am Kreuz gestorben ist. Es hat was gekostet, zu damaliger Zeit Christ zu werden. Es hat was gekostet, zu sagen, Petrus, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Und schaut mal, es geht noch weiter. Diese Menschen waren bereit, alles dafür zu riskieren, weil sie Christen geworden sind. Petrus sagt, lasst euch taufen. Als öffentliches Bekenntnis dafür, dass in eurem Inneren sich was verändert hat. Und wisst ihr was? Die waren bereit. Die waren bereit, vor der ganzen Menschenmasse, die dort waren, sich taufen zu lassen. Sie ließen sich taufen. Und wisst ihr was? Ich glaube, sie wussten ganz genau, wenn wir uns jetzt zu diesen Jesus-Anhängern stellen, dann werden wir aus der Familie verworfen, dann werden wir Nachteile erleiden müssen, dann wird man uns vielleicht ausschließen, dann wird man mich vielleicht ausgrenzen. Aber wisst ihr was, sie waren bereit. Sie ließen sich taufen, sie stellten sich auf die Seite von Jesus. Öffentlich, man hat es sehen können. Und wisst ihr was, das ist Christentum. So stellt die Bibel uns die ersten Christen vor. Eine radikale Veränderung. Das ist Christentum. Das bedeutet, echter Christ zu sein. Das bedeutet es, im Herzen von dieser Botschaft des Evangeliums getroffen zu sein. Und ich hoffe, dass ihr solche Leute seid, Leute, die radikale Veränderungen im Leben erlebt haben, die Jesus nicht nur als Anhängsel in ihrem Leben haben, sondern dass da wirklich Umkehr stattgefunden hat. Und es ist eigentlich Schade, dass wir das in der heutigen Zeit so nicht mehr sehen. Christsein ist sehr, zumindest in unseren Breitengraden, sehr verschwommen. Es gibt dieses Radikale nicht mehr. Wir sehen den Unterschied nicht mehr. Was bedeutet es wirklich, Christ zu sein, im Gegensatz zu einem Menschen, der einfach so lebt wie alle Menschen eben auch? Einfach mit diesem Zusatz, man hat ja irgendwo auch noch Jesus. Aber wir sehen, dass diese ersten Christen, nicht jeder macht, was er will. Als diese Gruppe hier Christen geworden sind, merken wir, sie schließen sich zusammen. Es geht nicht jeder seinen Weg, sondern sie kommen regelmäßig zusammen und bereitwillig zusammen. Wir sehen, dass der Glaube im Zentrum steht und das hat Auswirkungen. Und betrachten wir nun jetzt das Wesen, die Art und Weise. Betrachten wir das Denken und Handeln dieser ersten Christen. Wie haben sie gehandelt? Was haben sie gemacht? Was ist das ganz Natürliche eines Christen? Und wenn du heute Morgen sagst, ja, ich bin ein Christ, dann prüfe dich heute Morgen im Lichte dessen, was uns über diese Menschen gesagt wurde oder gesagt wird in der Apostelgeschichte. Trifft das auf dich zu? Bist du so wie sie? Das Apostelgeschichte 2 gibt uns ein Muster, was es heißt, Christ zu sein. Was es heißt, in eine Gemeinde zu gehen. Seid ihr als Gemeinde so, wie diese erste Gemeinde ist? Entsprechen wir als Christen diesem Muster, was uns Gott hier in Apostelgeschichte 2 vorgegeben hat? Und mir sind 4 Dinge aufgefallen, 4 Wesenszüge der ersten Gemeinde. Vorweg, die Punkte sind unterschiedlich lang, also müsst keine Angst haben, dass ihr zu spät zum Mittagessen kommt. 4 Wesenszüge. Der erste Punkt, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Der zweite Punkt, sie hatten Gemeinschaft und Brotbrechen. Gemeinschaft und Brotbrechen. Drittens, sie verharrten oder blieben beständig im Gebet. Und viertens, sie waren eine offene Gemeinde. Sie hatten Offenheit. Lasst mich zum ersten Punkt kommen. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Was bedeutet das? Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Ich weiß nicht, vielleicht so ein Satz, das sagt man ja so oft, ja, wir glauben das, die apostolische Lehre. Aber was ist diese apostolische Lehre? Sie hatten ein Verlangen nach dem Wort Gottes. Und wir müssen ja bedenken, zu diesem Zeitpunkt gab es ja das Neue Testament nicht. Es gab ja nur das Alte Testament. Und es ist interessant, wenn wir uns die Predigt von Petrus anschauen. Petrus predigt ausgehend aus dem Alten Testament und zeigt auf, dass der verheißene Messias der Christus ist. Dass Jesus das erfüllt hat, was im Alten Testament zuvor gesagt worden ist. Wir können sagen, die Lehre der Apostel hat im Zentrum Jesus Christus. Petrus beginnt bei Joel, geht über David und sagt, guck mal, das, was das Alte Testament verheißen hat, das hat sich jetzt erfüllt in Jesus Christus. Er ist dieser Messias. Und das Gleiche sehen wir auch bei Jesus. Als Jesus zu diesen Emmaus-Jüngern geht, da lesen wir in Lukas 24, 26 bis 27, dass Jesus ihnen alles aufzeigte, von den Schriften her, Propheten, was auf ihn hindeutete. Und wir sehen das zum Beispiel auch an Paulus. Von Paulus heißt es in Apostelgeschichte 17, Vers 2 und 3, ich lese es euch vor, Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein in die Synagoge und redete an 3 Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, also das Alte Testament, indem er erklärte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und sprach, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Nach seiner Gewohnheit. Also wir können sagen, die Lehre der Apostel hat im Fokus oder im Zentrum das gehabt, zu beweisen aus dem Alten Testament heraus, dass Jesus der Christus ist. Das war die zentrale Botschaft. Und wir sehen, dass diese Leute, die jetzt zum Glauben gekommen sind, einfach mehr davon wissen wollten. Sie wollten einfach wissen, was hat es mit diesem Jesus auf sich? Und wir lesen in Johannesevangelium 16, Vers 13, dass Jesus dort den Aposteln verheißt, dass wenn der Heilige Geist kommen wird, er die Apostel in die ganze Wahrheit leiten wird. Und das waren auch diese Apostel, die dann das Neue Testament geschrieben haben. Und So können wir sagen, die Lehre der Apostel bedeutet für uns heute, dass wir die ganze Bibel für ernst nehmen müssen. Die ganze Bibel, das Alte Testament und das Neue Testament. Und dieses Evangelium hat sie ins Herz getroffen, Vers 37. Und nun wollten sie mehr über diesen Jesus wissen. Sie wollten wissen, wer er ist, wie er sich verhält, was es heißt, Sünder zu sein, was es bedeutet, Rettung zu erleben oder wie konnte Gott uns retten. Es prägte ihren Alltag. Wir leben in einer Zeit, in der viele einfach sagen, und es wird immer wieder verkündigt, wir müssen weniger predigen, wir müssen weniger lehren, wir müssen uns mehr lieben, wir müssen Lehre abschaffen oder begrenzen. Wir brauchen nicht so viel davon, nicht so viel Erkenntnis. Wir dürfen ja nicht unseren Kopf so aufblähen, sondern wir müssen das ja leben. Aber wisst ihr was, das finden wir nicht in der ersten Gemeinde. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und Petrus, dieser Apostel, der die erste Gemeinde mitgegründet hat, er schreibt später zu Christen in 1. Petrus 2, Vers 2 und sagt ihnen, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Es ist unvermeidlich, dass jemand, der wiedergeboren ist, keine Sehnsucht nach dem Wort Gottes hat. Es schließt sich aus. Und Petrus bringt jetzt ein Beispiel, sagt, wie ein neugeborenes Kindlein. Es weiß nicht warum, aber es sucht instinktiv die Muttermilch. Es ist einfach so. Und da merken wir das Wesen eines Neugeborenen. Es ist so. Und Petrus sagt, oder die Bibel zeigt uns hier auf, das Wesen eines echten Christen ist, er hat Verlangen nach dem Wort Gottes. Petrus hat nicht gesagt, ihr müsst jetzt alle das Alte Testament lesen. Du musst die Bibel lesen. Nein, wir merken, sie taten es einfach. Sie taten, es quoll aus ihren Herzen hervor. Warum? Weil das Wesen eines Christen ist. Geistliche Neugeburt. Und es zeigt sich darin, dass man begierig ist nach dieser unverfälschten Milch, nach dem Wort Gottes. Man kann kein Christ sein und kein Verlangen nach der Erkenntnis dieser Wahrheit haben. Diese Botschaft, die dich im Herzen getroffen hat, da willst du mehr davon haben. Da willst du mehr davon wissen, wie das ist, was das mit Sünde ist, wie man gerettet wird. Wie konnte Gott heilig bleiben und dennoch mit Schuld beladen werden? Was es heißt, in Heiligkeit zu leben, dass ich meinem Gott mehr und mehr gefalle. Das ist das Kennzeichen eines echten Christen. Das Wesen eines Christen, er liest die Bibel, hat Sehnsucht nach dem Wort Gottes. Und daher meine Frage heute Morgen auch an euch. Merkt man in deinem Leben, dass die Bibel einen hohen Stellenwert hat? Suchst du in der Bibel Ratschlag, Weisung, Ermutigung, Ermahnung, Ausrichtung für dein Leben als Christ? Und was wir nicht vergessen dürfen, aus dem Wort Gottes bekommen wir auch Kraft, ein heiliges, Gott hingegebenes Leben führen zu können. Und wenn du die Bibel nicht liest, dann hast du diese Kraft nicht. Dann haben wir oft den Anspruch eines christlichen Lebens von einem dreimal heiligen Gott, was auch richtig ist, dieser Maßstab. Aber dann liest du die Bibel nicht, du hast keine Kraft und dann wird es einfach nur ein Krampf. Und ich weiß nicht, ob du solche Christen kennst. Menschen, die sich Christen nennen, lesen die Bibel nicht und es ist nur ein Krampf. Es ist ein Mühsal, Christ zu sein. Da ist keine Freude, keine Lebendigkeit. Es ist einfach irgendwie so ein gequältes Christsein. Und wisst ihr, worauf kann man das zurückführen? Ganz einfach, sie lesen ihre Bibel nicht. Sie lesen ihre Bibel nicht. Denken wir auch an das, was Paulus den Timotheus weitergegeben hat, in 2. Timotheus 3, 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Gottes Wort beinhaltet alles, alles, was du brauchst, damit du ein Leben leben kannst als Christ. Da ist alles drin, alle Prinzipien, alle Weisheit, die du brauchst, dass du dich in deinem Leben zurechtfindest. Wir finden noch eine eine große Wahrheit in Johannes 17, Vers 17. Dort betet Jesus im hohen priesterlichen Gebet: Heilige sind der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und weißt du was, du kannst in deinem Leben feststellen, dass du ein Sünder bist. Du kannst feststellen, dass Punkte in deinem Leben sind, die nicht in Ordnung sind, die du gerne ändern möchtest. Und weißt du was, ich sag's dir heute Morgen, du kannst es nicht ändern. Du kannst es nicht ändern. Veränderung geschieht dadurch, dass wir Gottes Wort lesen. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wisst ihr, was dich und mich als Christ verändert? Das ist das Bibellesen. Gottes Wahrheit, wenn es in unser Herz hineingepflanzt wird. Mehr und mehr. Das schenkt Veränderung. Egal wie du dich anstrengst, du kannst dich nicht verändern. Du kannst es einfach nicht. Aber Gottes Wort kann es. Gottes Wort kann dich verändern. Diese Botschaft vom Kreuz kann dich verändern. Vor kurzem las ich Folgendes. Im 16. Jahrhundert regierte Maria die Blutige in England. Und sie hatte Freude daran, die Christen, die Protestanten zu quälen und so viele wie möglich zu ermorden. Ihre Soldaten hatten eine Reihe schrecklicher Methoden, ihre Opfer umzubringen. Und zum Schluss tauchten sie dann deren Bibeln in das vergossene Blut hinein. Und einige dieser Bibeln sind erhalten geblieben und sie sind auch als Märtyrerbibeln bekannt. Und eines fällt bei diesen Bibeln auf, dass diese Bibeln alle sehr stark abgenutzt waren. Weil diese Menschen davon gelebt haben, weil ihnen Gottes Wort so kostbar war. Sie haben es gelesen, sie haben es aufgesaugt. Es war ihre Basis für ihr Leben. Und sie waren dann auch bereit, es mit ihrem Blut zu bezahlen. Weil sie Gottes Wort so geliebt haben, waren sie auch bereit, es mit ihrem Leben zu bezahlen. Und obwohl das Wort Gottes so kostbar ist, da wird jeder wahrscheinlich von euch mir zustimmen, es ist so kostbar, nehmen es viele Christen doch für so selbstverständlich, dass wir eine Bibel besitzen dürfen und dass wir darin lesen. Und wie oft sind wir doch träge im Bibellesen? Wie oft sind wir träge im Bibellesen? Wir halten diese Wahrheit hoch, wir stimmen ihr zu, dass Bibellesen wichtig ist. Und dennoch tun wir es auf der anderen Seite nicht. Es prägt unser Leben nicht, es prägt unser Christsein nicht. Denken wir vielleicht an die Christen in Nordkorea, die wegen einer Bibel im Gefängnis sitzen. Im Straflager, Arbeitslager, einfach nur, weil sie eine Bibel bei sich hatten. Wir haben die Bibeln, wir haben vielleicht mehrere Bibeln, ich auch zu Hause, ist gar nicht verkehrt, aber benutzen wir sie täglich. Ich war einmal sehr schockiert, als ich im Unterricht von Benedikt Peters saß, hat er mal folgende Aussage getätigt: Wenn ein Christ nicht täglich den Ruf Gottes in seine Gegenwart, in die Stille Gottes, nicht den Ruf zum Bibellesen hört, wird er den Ruf nicht hören, wenn Christus kommt, um seine Gemeinde heimzuholen. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das geht zu weit. Das geht wirklich zu weit. Also kann man das so sagen? Das hat mich damals wirklich schockiert. Und heute muss ich sagen, ja, er hat recht. Ich unterstreiche das, weil ich das in der Bibel wiederfinde. Wenn du heute Gottes Stimme nicht hörst, in die Gegenwart mit Gott zu kommen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, Zeit mit ihm zu verbringen, sein Wort zu lesen. Wie willst du seine Stimme hören, wenn er wiederkommt, um seine Gemeinde in den Himmel zu entrücken? Wenn du heute seine Stimme nicht hörst, wirst du es dann auch nicht hören. Und ich unterstreiche das. Das ist das Wesen eines echten, wiedergeborenen Kindes Gottes. Er hat beständig Interesse an dem Wort Gottes und das, was von Gott kommt. Und daraus resultiert sich das richtige Denken und das richtige Handeln eines Kindes. Ich möchte wirklich diese eindringliche Frage stellen: Entspricht das deinem Wesen als Christ? Findest du dich hier wieder? Und ich denke an die letzte große Herausforderung, die wir als Gesellschaft in Deutschland hatten, aber auch als wir als Christen: Corona. Ich bin davon ziemlich überzeugt, dass auch in eurem Umfeld, auch in der Gemeinde und überall, wo man sich bewegt hat und auch bei mir, viel diskutiert worden ist. Aber Lasst mich euch eine Frage stellen. Wie viele Diskussionen, wie viele Argumente hast du von Gottes Wort her benutzt? Wie viele Prinzipien hast du in diesen Diskussionen mit einfließen lassen? Oder waren das die täglichen Schlagzeilen, Aussagen von Politikern, die wir gewälzt haben? Wie viel biblisches Denken hast du in deinem Kopf? Wie viel Bibel hast du in deinem Herzen, dass es in deinem Alltag sich entfaltet? Und die andere Frage, wie wichtig ist uns als Gemeinde Gottes Wort? Welchen Stellenwert hat die Bibel? Ich weiß nicht, wie ihr das lebt und deswegen kann ich das auch in aller Freimütigkeit sagen, ohne euch hier bewusst auf die Füße zu treten. Wir als Gemeinde haben uns entschieden, wir wollen Bibeltage machen. Zweimal im Jahr haben wir Bibeltage, weil wir als Gemeinde Gottes Wort lernen wollen. Mehr Erkenntnis darin zu gewinnen. Ich weiß nicht, wie es bei euch mit Bibelstunde ausschaut. Und Hand aufs Herz, wenn wir es ins ganze Land schauen, Bibelstunde ist doch so spärlich besucht. Bei uns ist es auch keine Ausnahme, wir kämpfen auch damit. Gottes Wort, das Wesen eines Christen, Gottes Wort zu studieren, wir haben für alles andere Zeit, aber für die Bibelstunde nicht. Wie schaut es mit Predigt, mit Lehre aus? Wie schaut es in den Frauenkreisen, in der Jungschar, in der Kinderarbeit aus? Ist uns Gottes Wort wichtig? Steht es im Zentrum? Nicht, weil ich das so sehe oder weil die Ältesten das in der Gemeinde so sehen, weil wir das in Apostelgeschichte 2, Vers 42 lesen. Und das ist der erste Punkt, diese große Frage, sind wir beständig in der Lehre der Apostel? Prägt uns das? Prägt dich das? Lasst mich zum zweiten Punkt kommen, Gemeinschaft und Brotbrechen. Und ihr werdet gleich sehen, warum ich Gemeinschaft und Brotbrechen zusammengefügt habe. Das war für mich auch neu, muss ich ganz ehrlich sagen. Zunächst mal aber die Frage, was bedeutet Gemeinschaft? Gemeinschaft wird hier mit Koinonia übersetzt, bedeutet eine tiefe Verbindung, eine wahre Einheit. Wir können auch sagen, es bedeutet Teilhabe an Jesus. Teilhabe an Jesus gehören. Und weil wir zu Jesus gehören, gehören wir untereinander, zueinander. Wenn Menschen Christen werden, werden sie eins, sie treten in eine Gemeinschaft ein, in eine tiefe Verbindung mit Christus. Sie gehören nun zu einer Familie und sie sind durch eine unzertrennliche Verbindung vereint. Und wir merken hier, diese Menschen, die zum Glauben gekommen sind, die haben sich täglich mit den Aposteln getroffen, zum Bibellesen, zum Beten, zum Zeit miteinander zu verbringen. Und Paulus benutzt später das Bild des Leibes, eines Körpers, wo er beschreibt, dass Jesus das Haupt ist, der Kopf und wir der Leib mit verschiedenen Funktionen. Wir gehören zu Christus, wir gehören zueinander und Jesus verbindet uns. Und es ist interessant, dass das auch nicht von ungefähr kommt, sondern dass das Jesus auch in seinem hohenpriesterlichen Gebet schon so gebetet hat. Johannes Evangelium 17, Vers 21, dort sagt Jesus, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien. Das bedeutet Gemeinschaft. Im engsten Kern bedeutet Gemeinschaft, Teilhabe zu haben an Jesus und dadurch auch untereinander verbunden zu sein. Und da komme ich gleich zum Brotbrechen. Und das war für mich eine neue Erkenntnis, muss ich ehrlich sagen. Was sehen wir im Brotbrechen? Brotbrechen drückt genau diese Gemeinschaft aus. Da beginnt Gemeinschaft. Anteil haben am Brot und Wein, Anteil zu haben an diesem Leiden von Jesus. Jesus hat sein Leib und Blut für uns gegeben. Das ist Gemeinschaft. Da beginnt dieser Aspekt der Gemeinschaft. Und ich war erstaunt, oder es ist mir neu bewusst geworden, diese Verse, die Paulus in 1. Korinther 10, Vers 16 den Korinthern weitergibt, dort diesen Aspekt der Gemeinschaft wiederzufinden. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Anteil haben an Christus. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft oder wir können auch sagen, die Teilhaberschaft des Leibes des Christus. Denn es ist ein Brot, so sind wir die vielen ein Leib, denn wir alle haben Teil an einem Brot. Und das ist absolut der Punkt, wenn wir Abendmahl feiern. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, in welcher Regelmäßigkeit, aber das ist es, dran zu denken, wir sind Teilhaber an Jesus Christus. Wir sind ein Teil von Jesus geworden. Und das machen wir alle zusammen, weil du Teil hast und ich Teil habe. Deswegen ist diese Verbindung auch untereinander da. Gemeinschaft. Und daran haben diese ersten Christen gedacht. Die haben daran gedacht, dass wir Anteil an Jesus haben. Jesus ist für mich gestorben. Aber das hat sie auch untereinander zusammengeschweißt und hat sie in diese Gemeinschaft gestellt. Das ist der zweite Punkt. Sie waren mitteilsam und haben Selbstlosigkeit geübt. Und so sehen wir im Vers 44, alle Gläubigen waren alle beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und Kritiker haben gesagt, ja, hier sehen wir das Prinzip des Urkommunismus. Alle haben ihre Güter verkauft, alles was sie hatten, ihren Besitz, haben es alle in einen gemeinsamen Topf gegeben und die Apostel haben es verwaltet und das Privateigentum, das musste abgeschafft werden und es gab kein Recht, dass irgendein Christ irgendetwas besitzt. Aber nein, so ist es nicht. Nirgendwo in der Bibel wird Besitz oder Gut oder Eigentum oder Geld verboten. Wir sehen zum Beispiel im Vers 46, sie trafen sich in den Häusern. Also das heißt, sie haben nicht alle Häuser verkauft. Ja? Auch in späten Apostelgeschichte Kapitel 5 sehen wir ja, dass Petrus den Ananias sagt, dass die Spende auf freiwilliger Basis geschehen ist. Aber wir müssen das hier ein bisschen anders einordnen. Wir sehen hier im Vers 44, da steht, dass sie nach Bedürftigkeit Häuser verkauft haben. Also Haus und Besitz wurde nach Bedürftigkeit verkauft und das Geld wurde verteilt. Sie halfen sich gegenseitig. Und da kommt dieser Aspekt der Gemeinschaft hinzu. Wir erinnern uns an Pfingsten. Viele Juden kamen aus der ganzen Welt sozusagen, dieses Pfingstfest zu feiern. Viele waren da, die kein Hofhaus hatten. Und da waren Leute jetzt unter diesen 3000, die zum Glauben gekommen sind, die gesagt haben, Mensch, ich habe noch ein Haus, das kann ich verkaufen, ich brauche kein zweites. Oder ich kann das veräußern und wie auch immer und ich gebe das den Aposteln und dann können die Witwen versorgt werden. Wir sehen hier diesen Aspekt, dass sie sich gegeneinander halfen. Und so wie es nötig war, haben sie eben Dinge verkauft, die sie übrig hatten und gaben es in die Gemeinschaft hinein. Verantwortungsbewusstsein, füreinander da zu sein. Und das haben sie automatisch gelernt. Merkt ihr, die Apostel haben nicht gesagt, jetzt müsst ihr geben und so weiter. Sie taten das automatisch. Warum? Weil das Wesen eines Christen ist. Einer, der wirklich wiedergeboren ist, der lebt das. Wir müssen auch bedenken, es gab damals kein soziales Netz, so wie wir das heute haben, wo der Staat uns zumindest hier in Deutschland zum gewissen Teil absichert. Das war dort alles nicht. Kranke, Lahme, Blinde, die nicht arbeiten konnten. Plötzlich war hier eine Gemeinschaft, wo nicht jeder nur an sich dachte, sondern auch die Not des anderen im Blick hatte. In 1. Johannes 3, Vers 17, dort heißt es, wer aber die Güter dieser Welt hat, also jemand, der gut betucht ist und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz von ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Unmöglich. Johannes sagt, ganz einfach ausgedrückt, wenn du deinen Bruder Notleiden siehst und ihm nicht hilfst, kannst du kein Christ sein. Ganz einfach pauschal übersetzt. Wenn jemand leidet und du hilfst ihm nicht, dann kannst du kein Christ sein. Und das sagt er nochmal in 1. Johannes 3, Vers 14. Da schlägt er in die gleiche Kerbe. Wer die Geschwister nicht liebt, kann kein Christ sein. Johannes sagt, der bleibt im Tod. Der ist tot. Er kann nicht sagen, er hat eine Beziehung zu Jesus, aber ihn lässt es völlig kalt, dass einer, ein Bruder, eine Schwester neben ihm leidet und er hat kein Herz für ihn. Das schließt sich aus. Und was für ein großer Punkt ist das auch heute, Gemeinschaft. Ich weiß nicht, wie ihr das lebt, wie ihr das untereinander habt. Und wir dürfen nicht vergessen, an einer anderen Stelle in der Bibel heißt es auch, an der Liebe untereinander werden sie erkennen, dass ihr Kinder Gottes seid. Eben an dieser Gemeinschaft. Wie gehen wir miteinander um? Das ist das Kennzeichen für die Welt, ob wir echte Christen sind. Und in diesem ganzen Kontext müssen wir auch noch eins verstehen. Stellt euch vor, gut, der Ort, das wird keine 3000 Einwohner haben, aber jetzt mal angenommen, es kommen 3000 Menschen auf einem Schlag zum Glauben, auf die Predigt von einem Bruder hier. ja, was macht ihr mit diesen ganzen Christen? Die müssen gelehrt werden, sie müssen wachsen, sie brauchen Lehre. Wie würdest du das machen? Das würde ja völlig unseren Rahmen sprengen. Und dann noch, wenn dir jemand sagen müsste oder sagen würde, pass mal auf, in einem Jahr kommt Verfolgung. Dann werdet ihr alle zerstreut werden. Bleiben nur noch die Apostel in Jerusalem. Rüste diese neugeborenen, wiedergeborenen Christen so zu, dass sie in einem Jahr fähig sind, Verfolgung durchzustehen. Rüste sie so aus, dass sie fähig sind, dort, wo sie dann hinfliehen, mutig das Evangelium zu verkündigen. Ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie ich das machen sollte. Aber genau das sehen wir hier. Menschen kommen zum Glauben. Circa ein Jahr später, mit der Steinigung von Stephanus, beginnt die Verfolgung in Jerusalem. Und alle Christen, die jetzt hier zum Glauben kommen, wurden dann zerstreut. Und in diesem einem Jahr fand so viel Gemeinschaft statt, so viel Lehre, so viel Unterweisung, so viel Hilfe untereinander, dass diese Christen gestärkt worden sind, fähig wurden, diese Botschaft weiterzugeben. Ja, wie ist das bei uns? Wenn einer zum Glauben kommt, halten wir ihn fähig ein Jahr später, können wir sagen, wir haben ihn so zugerüstet, dass er fähig ist, Gottes Wort weiterzugeben und in dieser Lehre gefestigt zu sein. Lasst mich kurz einen Punkt noch, einen Gedanken. Was macht eine Gemeinschaft zu einer echten Gemeinschaft? Was macht unser Zusammensein zu einer echten Gemeinschaft? Wenn sich zwei treffen zum Spielen, zum Wandern, ist das schon Gemeinschaft. Wann wird es eine Gemeinschaft? Ist es nur Gemeinschaft, wenn wir als Gemeinde zusammen sind oder uns auch privat untereinander treffen? Wodurch wird es zu einer Gemeinschaft, zu einer Koinonia? Ich glaube, es wird dann zu einer Koinonia, wenn wir unsere alltäglichen Dinge miteinander tun, in einer Haltung, die von Christus geprägt ist. Wenn wir zusammenkommen und wenn wir vom Gottes Wort her denken. Alle Bereiche unseres Lebens, all das, was uns angeht, miteinander bereden, austauschen, aber von Gottes Wort her. Das ist der Punkt, der uns zusammenhält, diese Teilhabe an Jesus. Und Christen haben auch außerhalb der Gemeinde Gemeinschaft, aber die Herzenshaltung ist wichtig. Was habe ich für eine Herzenseinstellung? In was für ein Denken tue ich das? Mache ich das? Lebe ich das? Und da sollten wir von diesen ersten Christen lernen, das ist was Natürliches, Gemeinschaft zu haben. Selbstlosigkeit, Mitteilsamkeit, die Not des anderen sehen. Ganz normaler Wesenszug eines Christen. Das muss man nicht lehren. Ich möchte zum dritten Punkt kommen, den wir hier sehen, Gebet. Ich möchte es ganz kurz halten, weil es sicherlich nichts Neues für euch ist. Wir merken, sie trafen sich zum Gebet. Vers 47, sie lobten Gott öffentlich, sie trafen sich im Tempel als große Gemeinschaft, weil es einfach viele waren, aber auch zu Hause lobten sie Gott. Sie waren voller Dankbarkeit für das, was sie erlebt haben. Und sie haben noch eins gemerkt, sie haben plötzlich gemerkt, sie haben einen Gott im Himmel. Das waren alles Juden, die kannten dieses öffentliche Gebet, diese Gebetsrhythmen und all das, was man im Judentum so macht. Aber sie haben auch eins erlebt, sie beten und da ist kein Gott, der ihnen antwortet. Und plötzlich merken sie, sie beten, Gott antwortet. Es entsteht eine Beziehung im Gebet. Und wir sehen das auch in Kapitel 4, wie die Gemeinde betet. Richtig eindrücklich, könnt ihr es gerne mal lesen. Und wir sehen es, hier im Vers 47 steht auch, die Menschen lebten in Ehrfurcht vor Gott, sie waren dankbar. Und diese ganze Dankbarkeit, dass Gott ihnen die Augen geöffnet hat, plötzlich Christus zu sehen, in diesem ganzen Alten Testament. Und sie drückten das einfach im Gebet aus und hatten wirklich Gebetsgemeinschaft. Und eine Frage an uns, wie viel beten wir? Zu Hause persönlich, in was für ein tiefes Vertrauen haben wir oder hast du zu deinem Gott im Vater? Wie betest du? Bist du vertraut mit Gott in deinem Kämmerlein? Wie sind die Gebetsstunden bei euch besucht? Ich weiß es nicht. Das Herzschlag des Christentums, daran hängt alles, daran liegt alles. Wie betet ihr? Wie trefft ihr euch öffentlich oder eben zu Hause? Ich weiß es nicht. Wir zum Beispiel haben festgestellt, seit Corona, man kann auch Online-Gebetsstunde haben. Das funktioniert wunderbar und wir haben gesagt, wir wollen das jetzt nicht fallen lassen. So haben wir unter der Woche zweimal am Montag Online-Gebetsstunde und am Mittwoch Gebetsstunde. Und wisst ihr was, es ist so ein Segen. In der Online-Gebetsstunde sind oft mehr Leute dabei, weil man von zu Hause nicht weg muss. Die Kinder sind im Bett, die Ehepaare können teilnehmen. Und es ist ein Segen. Wir erleben das als Segen. Aber wir haben da manchmal zu kämpfen und haben Potenzial zu wachsen. Ja, lass das nicht außer Acht. Das gehört zu einem Christen. Interessant ist, dass das Erste von Paulus gesagt wird, als er zum Glauben kommt. Siehe, er betet. Beten ist das Kennzeichen eines echten Christen. Das musst du niemand sagen, du musst beten. Ein echter Christ macht das einfach. So wie ein Baby einfach nach der Muttermilch verlangt. Lasst mich zum letzten Punkt kommen, Offenheit. Und hier schließt sich so ein bisschen der Kreis von diesen Menschen, die wir sehen, dass sie zum lebendigen Glauben kommen. In Vers 46, dort lesen wir, und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel. Und Vers 47, sie lobten Gott und waren angesehen beim ganzen Volk. Wie haben sie das gemacht? Diese Menschen, die jetzt Christen geworden sind, die haben nicht gesagt, oh, lieber Apostel, vielen Dank für diese Wahrheit. Komm, lasst es uns gucken, wie können wir das in kleinen Kreisen, lasst es nun für uns behalten, so nach innen gekehrt. Nein, was machen sie? Sie gehen in den Tempel, öffentlich, wo ganz viele Leute waren, wo viel Trubel war und haben dort gepredigt, haben dort gebetet und haben Gott verherrlicht. Und das ist auch ein Kennzeichen, und das war für mich auch, dass das wirklich so tief verankert ist und dass wir das schon hier bei der ersten Gemeinde sehen. Die Gemeinde war nicht in sich gekehrt, sondern sie waren offen nach außen hin. Das, was sie nun erlebt haben, das wollten sie auch anderen verkündigen, ganz automatisch. Sie haben sich nicht verbarrikadiert wie die Jünger ein paar Wochen zuvor, wie die Apostel, wie es nach der Kreuzigung heißt. Sie haben sich eingesperrt und die Türen haben sie von innen verbarrikadiert. Nein, sie waren nicht nach innen gekehrt, sondern nach außen gekehrt. Wie können wir unsere Stadt erreichen? Wie können wir unsere Nachbarn erreichen? Wie können wir das den Menschen sagen, dass dieser Jesus, den wir gekreuzigt haben, das, was vor kurzem in Jerusalem passiert ist, dass das der verheißene Messias ist? Sie waren nach außen gekehrt und sie wurden zu mutigen Zeugen und es erfüllt sich das, was Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 8 verkündigt hat. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und hier sehen wir das. Hier erfüllt sich das bei der ersten Gemeinde. Sie wurden Zeugen und waren nach außen gekehrt, waren evangelistisch, missionarisch, wie wir das auch alles nennen möchten, tätig. Das gehört dazu. Wie viele Christen sind nach innen gekehrt? Wie viele Gemeinden freuen sich an dieser Wahrheit und es wird nur in dem kleinen Raum der Gemeinde geteilt? Und daran freut man sich, daran labt man sich. Aber wo ist dieses Verlangen auch, das den anderen Menschen weiterzugeben? Und wir sehen, das ist das Wesen der ersten Gemeinde. Das gehört ganz automatisch zu ihnen. Und einen letzten Gedanken, auf den ich aufmerksam machen möchte, dass ich so richtig stark fand, drei Bibelverse hier. Im Vers 47, der Herr tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Vers 37, so viele der Herr herzurufen wird. Vers 41, 3000 Seelen wurden hinzugetan. Wir merken, dass die Gemeinde Gottes nicht, oder der Bau dieser Gemeinde nicht an den Menschen liegt, sondern wir sehen, dass Gott der Handelnde ist. Gott ist der Handelnde. Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und jetzt dürfen wir sehen, wie Gott das tut. Der Herr tat täglich hinzu. Das ist diese große Botschaft und das befreit unsere Schultern auch von diesem Druck und von diesem Last. Das müssen wir tun. Nein, das müssen wir nicht tun. Du musst nicht so argumentieren, so überzeugt predigen, dass Menschen zum Glauben kommen. Es liegt nicht an dir. Deine und meine Aufgabe ist einfach, klares Evangelium zu verkündigen. Und Gott wird ihnen das Herz auftun. Gott wird hinzufügen. Das tut Gott. Und das, was Gott tut, das kannst du und ich nicht tun. Dann müssen wir auch aufpassen. Dann gibt es auch Gemeinderichtungen, die hier versuchen nachzuhelfen. die es den Menschen schmackhaft machen wollen, die biblischen Maßstäbe sehr weit reduzieren, dass wir es den Menschen ja leicht machen, in die Gemeinde zu kommen. Nein, ist nicht deine Aufgabe, ist nicht meine Aufgabe. Wir müssen mutig erzählen, so wie Petrus es gesagt hat, ihr habt Jesus gekreuzigt, ihr seid Sünder. Aber es gibt Rettung auf der anderen Seite. Jesus Christus, tut Buße, lasst euch taufen. Und so wie es Gott gefällt, der Herr tat täglich hinzu, die gerettet wurden. So viele der Herr herzurufen wird. Ist das nicht eine Befreiung, dass wir nicht Gemeinde bauen, dass es nicht an uns liegt, wie viel Weisheit, Kraft, Energie und so weiter wir reinlegen? Nein, wir müssen treu sein. Das ist unsere Aufgabe. Alles andere macht Gott. So wie Gott eben Gemeinde bauen möchte, an jedem Ort unterschiedlich. Das ist Gottes Aufgabe. Gott ist der Handelnde in seiner Gemeinde. Und das darf uns wirklich ruhig machen. Das nimmt den ganzen Druck von uns weg. Wir müssen treu sein. Und Gott wird handeln. Und das ist echt was Schönes. Lass mich zum Schluss kommen. Wir haben festgestellt, es gibt natürliche Wesenseigenschaften eines Kindes. Das Denken und das Handeln, das, was ein Kind einfach ausmacht. Das ist ganz natürlich. Aber jetzt stellt euch mal vor, so Leute ab 30, so du und ich, wir würden im Sandkasten spielen. Wir würden es kaum erwarten, nach der Arbeit endlich auf den Spielplatz zu gehen und wir springen in den Sandkasten rein. Und da sind Leute, die beobachten uns. Die würden sagen, hey, bei dem tickt es doch nicht ganz richtig. Ja, das waren 40, 50, das entspricht nicht seinem Wesen. Das ist nicht natürlich, das wird jeder feststellen. Wenn Kinder im Sandkasten spielen, sagt sie, ja, das entspricht seinem Wesen. Sein Denken und Handeln entsprechen seinem Alter, ganz natürlich. Aber nicht für einen 40-Jährigen. Und so sehen wir das auch in unserem Christsein. Es gibt natürliche Charaktereigenschaften eines Christen, die einfach da sind, wenn einer wirklich wiedergeboren ist. Und wir haben Folgendes festgestellt, was das Wesen eines echten Christen ausmacht, das Wesen der ersten Christen, der ersten christlichen Gemeinde ausgemacht hat. Radikale Veränderung zu Christus hin. Christus nicht nur als ein Anhängsel, sondern Christus als Mittelpunkt im Leben und kein Zusatz. Dann haben wir festgestellt, ein echter Christ hat ein starkes Verlangen nach dem Wort Gottes. Das hat er einfach. Natürlich kann man das auch fördern und wir sollen das auch fördern bei unseren Kindern. Wir sollen das auch vorleben. Aber grundsätzlich hat ein Christ ein starkes Verlangen nach dem Wort Gottes. Aber ein Christ sucht auch Gemeinschaft. Gemeinschaft mit seinem Herrn und Gemeinschaft mit Menschen, die Christus auch lieben. Gemeinschaft mit den Geschwistern. Wir sehen, ein echter Christ nimmt Anteil an seinen Geschwistern. Dann haben wir gesehen, ein echter Christ betet. Es gehört dazu, Grundausstattung. Und wisst ihr was? Ich war so überrascht zu sehen, dass das keine Aufforderungen sind. Das, was Sie hier in Apostelgeschichte 2 lesen, ist keine Aufforderung. Nicht, du musst lesen, du musst in die Gemeinschaft gehen. Nein, es ist einfach eine Feststellung, wie lebten diese ersten Christen. Und ich möchte dich heute nur eins bitten, dieses Muster, was wir hier in Kapitel 2 heute uns angeschaut haben, leg dein Leben einfach auf dieses Muster und überprüf mal, wo dein Leben vielleicht aus dieser Schablone herausfällt oder diese Schablone nicht ganz ausfüllst. Wo findest du dich wieder? Vielleicht gibt es ein paar Punkte, wo du sagst, da brauche ich Veränderung, da muss ich nachjustieren. Da muss ich vielleicht mein Denken mein Handeln überdenken. Aber ich wünsche dir, dass du darauf vertraust, dass auch in deinem persönlichen Leben Gott dieser handelnde Gott ist. Dass wenn du ein wirklich wiedergeborener Christ bist, dass Gott an deinem Leben arbeiten möchte und du dich auch verändern lassen möchtest und auch euch als Gemeinde. Wir haben uns echt die Frage gestellt, passen wir dahin? Wenn dieses Grundmuster nicht passt, dann passt auch alles andere nicht. Und dann das wünsche ich euch wirklich, dass ihr diesem Muster, dieser Apostelgeschichte folgt. Ich hoffe, dass ihr darin lebt. Dann möchte ich euch auch ermutigen, das weiterhin zu tun und darauf zu vertrauen, dass der Herr, der Handelnde ist. Amen.